Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Beat Glocker, Gründer vom Internetportal Higgs.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiss und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
Montag, 27. April, herzlich willkommen zu der 21. Ausgabe dieser Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke vielmals dir, Beat Glocker, dass du auch in dieser Woche wieder dabei bist und uns Hintergrundwissen über das neuartige Coronavirus gibst. Auch dir herzlich willkommen, wie immer, aus sicherer Distanz über eine Leitung zugeschaltet.
Also ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich heute zum Coiffeur gehen soll, anstatt in die Sendung. Aber heute dürfen wir ja wieder.
Der Vorteil ist ja, dass wir Radio machen, da sieht man deine Frisur nicht so
genau,
gut.
Genau. Spass beiseite. Nein, super, machen wir weiter.
Genau. Ja, heute sind ja die ersten Geschäfte wieder aufgegangen. Du hast gesagt, auch Coiffeur-Geschäfte, die eine Woche lang geschlossen bleiben. Wir reden darum heute auch darüber, ob da eine zweite Welle droht von dem Coronavirus, was man dazu kann sagen. Aber zuerst müssen wir, glaube ich, schon eine Frage besprechen, die für viele Diskussionen und Unsicherheit sorgt aktuell, nämlich die Frage von den Kindern. Da hat Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit ein Interview gegeben im Grosseltern-Magazin. Er hat gesagt, Kinder seien nicht die grossen Überträger bei dieser Coronavirus-Pandemie, wie sie das bei der normalen Grippe, der Influenza, sind. Versuchen wir doch, diese Aussagen und die Erkenntnisse ein bisschen aufzuschlüsseln. Vielleicht fangen wir an, warum sind Kinder dann bei der normalen Grippe die grossen Treiber, Beat Glocker?
Das hat damit zu tun, dass Kinder prinzipiell mal noch weniger Krankheiten erlebt haben, beziehungsweise ihr Immunsystem ist mit weniger Krankheiten konfrontiert gewesen. Und im Laufe vom Leben nimmt ja unsere Immunität gegen verschiedene Krankheiten zu, die wir erlebt haben. Und bei den einen Krankheiten hat man das Leben lang oder mehrere Jahre. Und bei der Grippe, bei der normalen saisonalen Grippe, gibt es eben so eine Art Grundimmunität, weil alle Influenza sind miteinander verwandt, nicht ganz gleich, aber eine gewisse Grundimmunität gibt es. Und diese Grundimmunität, die ist bei den Kindern noch nicht oder noch weniger vorhanden, einfach schlicht, weil sie noch weniger Grippe erlebt haben. Und darum sind sie empfänglicher für das.
Und das ist bei SARS-CoV-2 respektive Covid-19 der Erkrankung also da ja auch nicht der Fall, eigentlich gleich wie bei der Influenza. Aber bei den erwachsenen Personen haben wir da eben bei SARS-CoV-2 auch keine oder kaum so eine Grundimmunität. Und darum sind da Kinder jetzt nicht überproportionale Treiber, wie das sie vielleicht bei der Influenza sind. Kann ich das so verstehen?
Ich habe Daniel Koch sogar noch anders verstanden. Er sagt, sie seien weniger der Treiber als die Erwachsenen. Und da, wenn du mich jetzt fragst, warum sollte das so sein, da habe ich jetzt echt keine Erklärung. Bis auf die Erklärung, die er jetzt nach vielen Insistieren von Bürgerinnen und Bürgern, von der Fachwelt, von Journalisten, hat er jetzt heute offenbar an der Pressekonferenz gesagt, das hänge mit einem Rezeptor zusammen, wo eben als Eintrittspforte für das SARS-CoV-2-Virus dient. Das kann ich nicht überprüfen. Ich muss jetzt annehmen, dass er die Quelle hat. Haben das allerdings in all diesen anderen Studien, die ich bis jetzt gelesen habe, nie so eine Erklärung gefunden.
Man muss auch sagen, es ist ja da noch nichts dazu veröffentlicht worden. Das sind Sachen, die man nicht kann überprüfen kann. Wir haben da auch versucht zu recherchieren. Und ich habe mir da auch ein Interview vom renommierten Virologen Christian Drosten von der Charité Berlin, also einer der absoluten Koryphäen in diesem Gebiet. Er hat im ORF-Interview gesagt, auf die Frage zu den Kindern, ob die sich dann auch weniger infizieren, hat er Folgendes gesagt.
Es gibt eine Studie, nach der Kinder sich in der gleichen Rate in Familien infizieren wie Erwachsenen. Da ist überhaupt kein Unterschied. Es gibt jetzt gerade frische neue Daten aus dem Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit der Niederlande. Dort sieht es so aus, als seien Kinder viel weniger betroffen in Familien. Aber da muss man ein ganz großes Vorsicht dazu sagen, wenn man diese Zahlen einem statistischen Test unterzieht. Und das muss man leider selber machen. Ich habe das selber für mich ausgerechnet, weil die Kollegen das noch nicht zu diesen rohen Daten dazu liefern. Das sind also wirklich weitläufige, rohe Daten, die man im Detail selber anschauen und selber analysieren kann. Und wenn man das macht, dann sieht man, das ist nicht statistisch signifikant, was dort gezeigt ist. Also es sieht so aus, als seien Kinder wirklich weniger betroffen, während eigentlich ein Statistiker sagen würde, Vorsicht, das könnte auch alles noch eine Täuschung sein. Da muss man noch ein bisschen mehr untersuchen.
Also das der Christian Drossen von der Charité Berlin im ORF zu dieser Frage, ob Kinder sich weniger infizieren. Wenn er jetzt sagt, das sei so nicht wirklich statistisch signifikant, was sagt ihr das?
Ja, das sagt mir, dass man es einfach schlicht nicht weiss. Aber wenn ich schaue, wie viel, was gibt es für andere Studien, würde ich jetzt... Ich habe eine gefunden aus Island, wo man spezifisch geschaut hat, wie wird das Virus in der Gesamtbevölkerung verteilt. Die haben 13'000 Leute untersucht. Und interessanterweise tun sie dort ein bisschen mehr differenzieren. Sie haben bei keinem Kind unter 10 Jahren, wobei das steht jetzt nicht, wie viele Kinder das untersucht haben unter diesen 13'000 Personen, bei keinem Kind unter 10 haben sie einen positiven Befund gehabt, aber ab 10 Jahren ist die Infizierung genau gleich hoch wie beim Rest der Bevölkerung. Und das ist jetzt die Frage, was ist ein Kind? Also ab 10 gilt jetzt nach dieser isländischen Studie die Regel, Kinder können sich nicht infizieren, sicher nicht. Aber wie gesagt, das ist auch eine Studie und der Herr Drossen hat sicher noch mehr Übersicht als ich. Ich wäre da wirklich nicht so sicher wie der Koch.
Eben, und dann ist ja die andere Frage, also wir wollen ja da nicht Spielverderber spielen übrigens für Grosseltern, sondern wir wollen einfach kritisch hinterfragen. Dann ist ja die eine Frage, Kinder, wenn sie sich nicht anstecken können oder wenn sie die Krankheit dann bei ihnen nicht ausbricht, Covid-19, das ist ja das eine. Die andere und die wirklich relevante Frage ist ja, können sie dann andere Leute anstecken? Also können sie ihre Grosseltern oder auch ihre Eltern anstecken? Und auch dazu hat Christian Drossen im ORF etwas gesagt.
Das weiß man nicht. Also man müsste dazu direkte Viruslastmessungen zum Beispiel im Rachen von Kindern machen. Und das ist eigentlich gar kein Problem. Man muss nur Abstriche machen, die tun nicht weh und dann muss man die mit der PCR testen. Aber wir haben diese Daten einfach noch nicht. Das liegt häufig in der Hand von Gesundheitsbehörden. Das kann man als akademische Forschungsgruppe gar nicht so machen. Und die Gesundheitsbehörden haben aber einfach alle Handvoll zu tun, überhaupt die Übertragungen zu verhindern. Die haben häufig keine Zeit, nebenher wissenschaftliche Untersuchungen zu machen. Die sind einfach überlastet. Es ist so langsam nicht mehr erträglich. Wir brauchen jetzt wirklich ganz dringend diese Daten. Wir können im Moment nur indirekte Schlüsse ziehen. Wir können sagen, naja, anhand von ein oder vielleicht noch einer Studie in China infizieren sich Kinder mit einer ganz ordentlichen Rate, fast so wie Erwachsene. Wir wissen auch, Kinder sind nicht symptomatisch in erster Linie. Es gibt natürlich symptomatische Kinder, aber es sind wenige. Wir wissen aus einer guten Untersuchung in einem Dorf in Italien, dass die Virusausscheidung bei symptomatischen und asymptomatischen nicht unterschiedlich ist, aber das sind Erwachsene. Mehr wissen wir eigentlich im Moment nicht.
Also eben, er sagt ja auch, es gibt Hinweise, die einem logischerweise könnte dazu führen, dass man sagt, Kinder können ansteckend sein, aber man wüsste es nicht, weil die Untersuchungen nicht gemacht worden sind. Kann es dann sein, dass jetzt das Bundesamt für Gesundheit statt die Untersuchungen gemacht hat, weltweit als erste quasi?
Ja, das ist jetzt eine Frage. Wenn sie sie gemacht hätten und sie sagen es nicht und sie veröffentlichen Daten nicht, wäre es sehr seltsam. Und darum habe ich eben das Gefühl, dass sie sie nicht gemacht haben. Also alles andere wäre einfach sehr unklug und es wäre ein wissenschaftlicher Beitrag. Also wenn sie es gemacht haben, dann müssen sie es veröffentlichen.
Wir warten da natürlich drauf, vielleicht kommt da auch noch etwas und wir wollen auch festhalten, wir können die Ausführungen von Daniel Koch nicht ganz genau nachvollziehen und nicht überprüfen, weil die Daten nicht öffentlich sind. Das heisst aber nicht, dass wir sagen, die Ausführungen oder die Aussagen, die stimmen nicht. Wir wissen es schlussendlich einfach nicht, weil die Quellen für die Überlegungen nicht bekannt gegeben worden sind. Ich glaube, so kann man das etwa zusammenfassen, oder?
So kann man es zusammenfassen. Und ich verstehe auch, wenn ich das Interview im Grosselternmagazin schauen, wo der Daniel Koch gegeben hat, dann fängt einer von den ersten Sätzen, oder glaube sogar der erste, heisst, er hätte gute Nachricht. Und ich glaube, er hat wirklich das Bedürfnis für die ganze Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe auch mal eine gute Nachricht zu verkünden. Und darum hat er sich dort vielleicht ein bisschen verführen lassen, zu sagen, eben, das ist möglich, man kann Kinder in die Arme nehmen. Ich, wir haben schon ein paar Mal über den Kommunikationsstil geredet, ich würde es anders machen. Ich würde sagen, liebe Leute, es gibt Untersuchungen, die in die Richtung deuten, es gibt andere, die das relativieren, und ich gebe euch, liebe Grosseltern, euch, liebe Eltern, gebe ich die Verantwortung, macht das, was ihr für richtig haltet. Und ich bin fast sicher, dass die meisten Leute sich für die vorsichtige Variante werden entscheiden. Aber wenn der Herr Koch vom Bundesamt sagt, es ist keine Gefahr, dann hat ja jemand entschieden, eine Autorität. Und ich befürchte, dass sich dann mehr Leute dazu hinreissen lassen, eben die Kinder zu umarmen. Und apropos, was heisst umarmen? Ist das einfach einmal rasch in die Arme nehmen oder heisst das knuddeln? Das ist dann auch nicht so klar. Ich glaube, er müsste mehr Eigenverantwortung da der Bevölkerung oder den betreffenden Leuten geben, weil die Schweizer Bevölkerung kann Eigenverantwortung wahrnehmen. Das haben wir gesehen. Wir sehen es jetzt wieder mit den Schlangen von den Läden, die schöne Abstände haben. Die Schweizer Bevölkerung kann das. Und da muss man auch vertrauen, dass Grosseltern das könnten entscheiden. Und ich glaube, sie würden vorsichtig entscheiden.
Und im Allgemeinen muss man sagen, also eben, es ist logischerweise auch ein Teil Eigenverantwortung, die man da muss übernehmen muss. Hundertprozentig sicher kann man nach wissenschaftlicher Erkenntnis nicht sein, dass Kinder A nicht ansteckend sind, aber auch B nicht sein, dass Kinder wirklich ansteckend sind. Wir wissen es schlussendlich einfach noch nicht.
Absolut so. Und die Frage ist, was machst du, wenn du es nicht weißt? Gehst du das Risiko ein oder gehst du es nicht ein? Oder? Und das meine ich mit Eigenverantwortung.
Man hört jetzt auch immer wieder, wechseln wir den Themenbereich, dass eine zweite Welle könnte drohen von dem SARS-CoV-2-Ausbruch, von der Covid-19-Erkrankung, dass die Erkrankung wieder könnte aufflammen könnte, nachdem wir sie jetzt ja relativ gut in den Griff bekommen haben. Die Infektionszahlen, die bestätigten, die gehen weiter zurück, Beat Glocker. Warum hat man jetzt da die Angst oder wie kann man die begründen, dass so eine zweite Welle könnte drohen?
Also zuerst mal gibt es wieder epidemiologische Berechnungen, wo verschiedenste Parameter reinfliessen, und solche Berechnungen zeigen, dass es zu so einer zweiten Welle wird kommen. Da gibt es ganz viele Faktoren, die reinspielen. Nicht zuletzt ein Faktor ist das Verhalten von der Bevölkerung. Oder? Wir wissen, dass ein Teil der Leute jetzt in Anführungszeichen übermütig werden und schneller wieder sich versammeln wollen, schneller wieder viele Leute besuchen etc. Das führt zwangsläufig zu Neuinfektionen. Und man hat das berechnet in so epidemiologischen Szenarien, und die zeigen, dass es so eine Welle wird geben. Und die zweite Welle, sagt jetzt wieder der Christian Drosten, die zweite Welle könnte weitaus schlimmer sein als bisher das, was wir gesehen haben. Und es gibt auch Erklärungen dafür, aber es ist wirklich eine Warnung, dass man die zweite Welle nicht außer Acht lässt.
Aber die Entscheidung, wie gross diese Welle könnte werden, die hängt natürlich schon davon ab, wenn man jetzt Läden und Geschäfte aufmachen kann und immer noch überall den Sicherheitsabstand, die Hygienemaßnahmen weiter einhalten, dann dürfte diese Welle nicht so schlimm werden. Oder sehe ich da etwas falsch?
Ja, wenn denn, oder? Wie viele Leute halten das ein? Und es ist immer eine Massnahme alleine, lange nicht. Auch das Tracing ist wichtig, oder? Da haben wir auch schon mal in einer Sendung darüber geredet mit dem App. Und wir haben gesehen, in Singapur, wo dann nur aufs App gesetzt haben, dort ist dann die zweite Welle wuchtig gekommen. Also es ist wirklich eine Gesamtstrategie. Die Massnahmen müssen stimmen. Man muss Geduld haben und schauen, nicht vor zwei Wochen die nächste Massnahme einführen, weil wir sehen, die ist in zwei Wochen, was die Lockerung von der ersten Massnahme gebracht hat. Also da muss man einfach sehr vorsichtig sein, und wir wissen aus der Geschichte, dass die zweite Welle kommt. Das hat man in der Grippepandemie von 1957 gesehen, das hat man 1968 gesehen, das hat man bei der Schweinegrippe gesehen 2009. Es hat vielfach so eine zweite Welle gegeben. Und interessant ist, niemand weiss genau, warum das ist. Aber ein wesentlicher Faktor ist einfach Disziplin. Und da warnen Experten jetzt davor, dass eine öffentliche Frustration, jetzt haben wir so lange müssen unten durch, jetzt wollen wir das Leben wieder geniessen, dass die Frustration eben zu einer schlechten Disziplin beim Einhalten von der sozialen Massnahmen führt. Und das muss einfach gesagt werden, macht das nicht. Oder?
Du hast gesagt, es gibt ja Befürchtungen, dass die zweite Welle schlimmer sein könnte als die erste Welle. Worauf kann man das abstützen? Warum kommst du zu dieser Befürchtung?
Befürchtung ist die Geschichte, die Erfahrung. Warum das so ist, wissen die Wissenschaftler nur zum Teil, aber man sieht es deutlich. Ganz extrem ist es bei der spanischen Grippe, die 1918, 1919 ausgebrochen war. Das war wirklich die grösste Welle, die grösste Pandemie, die wir da je erlebt haben, seit wir das aufzeichnen. In der ersten Welle war es interessant, dass die Infektionszahlen hoch waren, aber die Todesrate noch nicht viel höher als bei einer normalen Grippewelle. Und das hat eben zu einem Falschverständnis unter der Bevölkerung geführt. Man hat ja sogar Leute gesehen können, es gibt so viele so Fotos von Leuten, die dann die Masken verbrennen, wo man dann gesagt hat, die erste Welle ist vorbei. Und die zweite Welle ist dann ein halbes Jahr später gekommen, im Herbst ist die gekommen und hat dann in der ersten Welle hat es 5'000 Tote auf 1'000 Personen gegeben und in der zweiten Welle 25, also 5-mal mehr Tote. Und das ist dann wirklich heftig geworden. So am Schluss ist die spanische Grippe ein Drittel von der weltweiten Bevölkerung befallen. 50 Millionen Tote weltweit im Vergleich zum Ersten Weltkrieg, wo es 20 Millionen Tote gab. Also, das war wirklich eine brutale Geschichte gewesen. Und wieder, warum es genau so ist, weiss man nicht, aber man sieht, dass es so kann passieren.
Wir reden jetzt hier über die spanische Grippe, die vor über 100 Jahren war. Kann man denn das einfach so auf das SARS-CoV-2 übertragen, die Erfahrungen?
Wie sehr dass man es übertragen kann? Auch da, das weiss man nicht, aber es gibt das Beispiel Singapur versus das Beispiel Wuhan, China, wo wir gesehen haben, dass Singapur, wir haben auch schon in dieser Sendung darüber geredet, die haben vor allem auf die Tracing-App gesetzt und dann gesagt, wenn wir alle Leute überwachen, dann kommt das gut. Und zwei Monate nach der ersten Fall, die sind in Singapur am 23. Januar gewesen, zwei Monate später, und das haben sie recht gut im Griff gehabt, zwei Monate später ist eine neue Welle gekommen, am 10. März, und die neue Welle ist viel, viel heftiger gewesen als die erste. Also man ist leichtsinniger geworden. Und dort, da haben wir auch schon mal in dieser Sendung darüber geredet, haben wir gewisse Communities, da sind jetzt die fremdländischen Arbeiter, die zum Teil auch unter schlechten Bedingungen leben, hat man einfach nicht in das Überwachungssystem einbezogen. Oder? Man hätte auch nicht können Social Distancing machen, wenn dort 10 und mehr Menschen im gleichen Raum zusammengepfercht müssen schlafen, schlechte Hygiene, schlechte sanitäre Einrichtungen und so weiter. Und man hat gesehen, Covid hat das Potenzial für die zweite Welle. Jetzt frage ich mich nicht, wird die wieder so schnell hoch sein, wie bei einer, also 5-mal höher als die erste, wie bei der spanischen Grippe, aber man weiss, Covid-19 hat das Potenzial für eine zweite Welle, wenn wir nicht auf der Hut sind.
Und das bedeutet ja auch, dass wir jetzt auch da wieder einen gewissen Vorsprung haben gegenüber China, gegenüber Asien, weil wir ja schon mehr wissen, weil die jetzt die Erfahrungen schon machen. Heisst das, da müssen wir jetzt genauer dort her schauen, was dort im Moment passiert, um eben nicht in die Probleme zu laufen?
Das heisst es zwingend, oder? Und sie machen ja transparent, was sie gemacht haben. Wir sehen ihre Shutdowns, wir sehen ihres Abstand halten, wir sehen ihre Hygiene und wir sehen, wie sie aufgemacht haben. Wir haben die beiden Fälle China, Singapur und wir sehen, was passiert. Und sie wissen auch, bei welchen Leuten die zweite Welle ausgebrochen ist. Das sind im ersten Moment importierte Fälle gewesen. Das sind Studierende gewesen, die in ihre Heimat zurückgekommen sind. Und dann hat 6 Menschen angesteckt und die haben weiter angesteckt und dann ist es wieder aufgeflammt. Und wir wissen auch, dass bei der zweiten Welle, die unterscheidet sich von der ersten. Die erste Welle ist sehr stark bei den Hotspots. Und wenn die zweite Welle, die kann auch stärker werden, weil sie mehr flächig sich kann ausbreiten, weil die Leute dann eben wieder anfangen umreisen, auch im Land rein. Also wir wissen, was die Länder machen, und wir müssen unbedingt lernen. Interessanterweise tun ja auch chinesische Forscher in einem Paper, das ich gelesen habe, sagen, man soll doch das nehmen und als Lehrstück nehmen. Und ich habe das Gefühl, wir haben bei der ersten Welle die chinesische Gesundheitspolitik ein bisschen, man denkt, das ist bei den Chinesen und geht uns nichts an, oder? Und wir haben gelernt, nein, wir dürfen sie einfach nicht unterschätzen, die haben das im Griff, die wissen, wie man es macht. Also bitte, bitte, auch Schweizer Bevölkerung, Schweizer Behörden, lasst euch das von den Chinesen gesagt sein, oder? Die wissen schon, wie man es macht.
Jetzt wollen wir da aber natürlich auch nicht Panik verbreiten. Wenn ich mir jetzt anschaue, die ersten Lockerungsmassnahmen, die ja heute in Kraft getreten sind, wenn man die anschaut, die sind schon noch sehr, sehr moderate Lockerungsmassnahmen. Da erwartest du, dass das schon eine grosse Auswirkung hätte auf die Infektionszahlen? Wahrscheinlich kaum, weil man versucht, die Schutzmassnahmen wirklich umzusetzen.
Nein, ich erwarte es nicht, und gleichzeitig muss ich sagen, ich hoffe es nicht, weil wir haben bis jetzt immer gesagt, die gefährlichsten Infektionsherde, das sind die Massenveranstaltungen gewesen. Und die sind ja noch nicht absehbar, wenn die wieder kommen. Also meine Prognose ist, es wird das Jahr kein Festival und kein Konzert geben. Ich würde es auch so jetzt wagen, wenn ich sehe, wie ein Coiffeur seine Kundschaft muss bedienen, es sieht schon nicht sehr fancy aus, aber man hat dann das Bedürfnis gehabt. Und ich glaube, wenn man das so einhält, ist das eine gute Strategie. Jetzt werden wir dann schauen, ab dem 11. Mai, wenn die Schulen wieder aufgehen, ob denn das mit den Kindern und dieser Theorie übereinstimmt. Wir hoffen, dass Herr Koch seine Voraussagen die richtigen sind. Und nochmal, die generelle Strategie von der Schweiz, vom Bundesrat, finde ich gut. Schritt für Schritt. Einfach nicht jetzt hüst und hot alles über den Haufen rühren. Und wir sollen aus der Geschichte lernen, oder? Und Geschichte ist die spanische Grippe 1918. Und Geschichte ist jetzt gerade die jüngste Geschichte Singapur bei Covid-19. Und wenn wir das machen, wir sind ja intelligent und lernfähig, wenn wir das machen, dann kommt das schon gut.
Eben, und da vielleicht gleich auch noch etwas, was anders ist als bei der spanischen Grippe. Ich denke, jetzt überwacht man das Ganze ja natürlich viel näher. Das heisst, man merkt auch viel früher, wenn die Ansteckungen wieder aufgehen, wenn die Reproduktionszahl, wo wir ja letzte Woche darüber geredet haben, über eins ansteigt, sollte man das relativ schnell merken und dann halt wieder rigidere Massnahmen einführen. So, das kann ja auch ein System sein, dass man das immer quasi unter Beobachtung behält.
Ja, und bei der Beobachtung darf ich eins empfehlen, das sind Tests. Oder? Ein Zuhörer hat mich letzte Woche irgendwie bei einem Satz halb oder ganz missverstanden und hat gemeint, ich sehe den Sinn für Tests nicht ein. Also ich möchte das dann nochmal betonen. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Ich sehe den Sinn von Tests sehr wohl ein. Ich habe gesagt, wir sollen nicht einfach jetzt wild im Zeug rumtesten ohne Konzept. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich gewesen. Aber Testen ist sehr wichtig, und dann kann man, wie du sagst, kann man eben auch kleine aufflammende Herde oder eben Spuren sehen, wie sich es entwickeln könnte. Und das ist neben den sozialen Massnahmen, neben den wirtschaftlichen Massnahmen, ist das Tracing wichtig, dass man eben ganz früh sieht, und das Testen, damit man auch sieht, wie sich Immunitäten und Fälle entwickeln. Also es ist nie eins, sondern es ist immer das gesamte Paket.
Wir haben ja auch letzte Woche mal ein bisschen kritisiert, dass doch es relativ langsam vorwärts geht, eben auch mit verlässlichen Studien, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass zum Teil sehr viel sehr früh veröffentlicht wird, wo noch nicht wirklich aussagekräftig ist oder auch noch nicht überprüft ist. Hast du das Gefühl, das wird sich ändern, dass man in wenigen Wochen schon deutlich mehr wissen und dann vielleicht auch besser kann einschätzen, wie man weiter vorgehen kann?
Ich habe zu einem Ja eingeschnuffert während deiner Frage, und dann hast du gesagt, in wenigen Wochen, und dann ist mir die Luft gerade wieder raus. Es geht einfach nicht so schnell in der Wissenschaft. In wenigen Wochen werden wir es nicht wissen. Also ich stelle mich wirklich sehr ungern, aber ich stelle mich darauf ein, dass das uns über Monate wird beschäftigen, und die Wissenschaft braucht die Monate, und auch die Impfstoffentwicklung, die geben Vollgas, haben wir gesehen, die brauchen Monate bis 2 Jahre. Also einfach, es braucht Geduld, Und es ist im Moment die Situation. Es ist nicht einfach eine Episode, sondern ein Strohfeuer. Und jeder, ich sage es nochmal, mir macht es auch zu schaffen. Also ich finde es auch sehr bizarr, wenn ich das schöne Wetter anschaue. Aber wir müssen durch und müssen uns gegenseitig auch bestätigen und bestärken, dass das der richtige Weg ist. So.
Und natürlich auch eben da an die Eigenverantwortung appellieren, dass jede und jede natürlich die Abstandsmaßnahmen und die Hygienemaßnahmen einhalten. Weil ich glaube, das kann man sagen, das ist ziemlich bewiesen, dass die nützen.
Das ist völlig klar, dass müssen wir eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Das ist so klar, oder? Und das ist hinlänglich bewiesen. Ich glaube an die Selbstverantwortung auch. Also wir haben jetzt auch Wochenende meine Eltern wieder getroffen, aber wirklich den Tisch ausgezogen und weit voneinander gesessen. Kein Küsschen zur Begrüßung, kein Handshake. Ist fast ein bisschen bizarr mit den eigenen Eltern. Aber für sozial ist das halt schon wichtig und wirklich vernünftig sein und nicht jetzt auch auf dem Internet irgendwelche Portale suchen, die sagen, es ist alles nicht so schlimm und dann hat man einen, der sagt, es ist nicht so schlimm und man darf wieder über die Stränge hauen. Nein, die Evidenz ist da, es wird uns beschäftigen, die Wissenschaft ist dran und wenn wir alle das durchziehen, dann kommt es gut, ich sage es nochmal.
Und auch wir bleiben natürlich da. Wir sind bereits schon am Ende von dieser Ausgabe von heute Montag. Danke dir vielmals, Beat Glocker, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
Ja, ich nehme gerne Zeit und wir sehen uns übermorgen wieder.
Genau, am Mittwoch dann zu der nächsten Ausgabe von dieser Sendung. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Abend und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich danke vielmals fürs Interesse, dass Sie sich Zeit genommen haben, auch für die Sendung. Und wie gesagt, am Mittwoch sind wir wieder für Sie da. Ich wünsche noch ganz einen schönen Nachmittag.
Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal higgs.ch und dem Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und higgs.ch. Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.